Herzlich willkommen. Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 41. Kopfsache, Verhandlungsgespräche. Liebe Hörer, ich möchte mich noch einmal bedanken. Es sind so viele Menschen, die sich diesen Podcast anhören. Es gibt zum Beispiel eine Folge, die ist bis jetzt 143.000 Mal angeklickt worden, angehört werden. Also Wahnsinn, erstmal vielen, vielen Dank. Und ich bekomme schlechtes Feedback für meine Technik. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, dieses Thema, das bleibt nicht ungehört. Ich habe schon einige Male versucht, den Kampf gegen GarageBand, das ist meine Aufnahmesoftware auf meinem Mac, zu gewinnen. Und jedes Mal, wenn ich dann dachte, ja, jetzt habe ich es auch wirklich geschafft, dann tauchte irgendwas Neues auf. Dieses Mal bin ich wieder so weit, ich denke, ich habe es geschafft. Sollte ich es nicht sein, ich bleibe dran. Das Thema heute sind Verhandlungsgespräche. Zu Gast in meinem Podcast ist heute Franziska Brandt-Biesler. Sie lebt in der Schweiz. Und Franziska und ich, wir kennen uns aus der German Speakers Association. Das ist der Verband für deutschsprachige Speaker. Da sind wir beide Mitglied. Herzlich willkommen, Franziska.
Hallo Birgit. Danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist. Du bist Speakerin, du bist Trainerin, du bist Coach und du beschäftigst dich seit über 20 Jahren mit dem Vertrieb. Du bist Lehrbeauftragte an der Hochschule Luzern und habe ich das richtig verstanden? Du bist jetzt auf Mallorca und schreibst an deinem dritten Buch, stimmt das?
Ja, ganz genau. Eigentlich bin ich hier zum Urlaub machen, aber da die Arbeit mich etwas überwältigt hat im Herbst, schreibe ich jetzt erstmal noch mein Buch fertig und danach geht dann der Urlaub los.
Und zu welchem Thema schreibst du ein Buch?
Es geht diesmal um Fragen im Verkaufsgespräch. Den Titel gibt's noch nicht, der muss noch entwickelt werden. Aber das Buch wird auf jeden Fall 2017, also dieses Jahr im Herbst, im Gabal Verlag erscheinen.
Mhm. Toll, prima. Ja. Wenn man an Verhandlungsgespräche denkt, dann denkt man ja am ehesten an sowas wie Gehaltsverhandlungen. Ja, aber eigentlich ist es ja so, dass wir sehr oft verhandeln. Also das heißt, Kinder verhandeln mit Eltern, Eltern mit ihren Kindern, Partner verhandeln untereinander. Und eigentlich könnte man ja sogar sagen, Flirten ist auch Verhandlungssache. Denn damit mein Gegenüber anbeißt, da muss ich ja so einiges in die Waagschale legen und auch umgekehrt. Wie siehst du das?
Ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, dass die meisten Menschen unterschätzen, wie oft sie verhandeln. Also neben Gehaltsgesprächen fällt mir dann noch immer ein, Vertragsverhandlungen, Preisverhandlungen, das wird so offiziell als Verhandlung gesehen. Ich glaube aber, dass wir immer dann verhandeln, wenn wir mit jemandem zusammenkommen, mit dem wir zunächst mal von unterschiedlichen Ausgangspunkten auf eine gemeinsame Lösung kommen müssen. Und wenn man das so betrachtet, dann fängt das schon bei der Verhandlung an, was es zum Frühstück gibt oder was man am Wochenende gemeinsam unternimmt, wo der Urlaub hingeht und so weiter. Also ständig. Und wenn wir jetzt noch die Verhandlungen mit uns selber dazuziehen, dann wird's noch mehr. Aber lassen wir die mal außen vor. Selbst wenn wir nur sagen, wann verhandeln wir mit anderen Menschen, würde ich sagen, jeder von uns verhandelt mehrmals am Tag.
Und im Urlaub finden wir ja Verhandlungsgespräche witzig. Ja, das fühlt sich dann erstmal für uns ungewohnt an, aber nach kurzer Zeit sehen wir das dann ganz spielerisch und dann macht es auch Spaß. Und wieso gelingt uns dieses lockere und dieses spielerische Verhandeln eigentlich nicht, wenn wir beispielsweise mehr Geld haben wollen?
Also wenn du diese beiden Dinge vergleichst, dann haben wir natürlich ganz unterschiedliche Ausgangssituationen. Und da ist ein ganz wichtiger Verhandlungsaspekt schon drin, nämlich habe ich Alternativen. Im Urlaub habe ich in der Regel Alternativen, weil ich kann das, was weiß ich, Strandkleidchen kaufen oder ich kann es nicht kaufen. Ich habe dieses zur Auswahl oder ich kann zum nächsten Händler gehen und das macht in der Verhandlung stark. Und in der Gehaltsverhandlung, weil du dieses Beispiel bringst, habe ich in der Regel keine Alternative. Ich kann nur fragen, ob ich mehr Gehalt bekomme. Und wenn ich nicht schon ein anderes Jobangebot habe, dann bin ich darauf angewiesen, ob mein Chef Ja oder Nein sagt, ob wir Gehaltsstopp haben oder nicht, damit ich da einen Gewinn davon trage. Und im Urlaub ist das halt kein Problem. Eine solche kaufe ich eben den Fummel nicht. Und da merkt man auch schon den Unterschied. Es wird nämlich, es ist oft gar nicht mehr so einfach im Urlaub, wenn ich irgendwas unbedingt haben will. Ne, dann wird's schon, dann versucht man vielleicht auch noch zu spielen, aber man ist schon viel schwächer in der Verhandlung. Also Alternativen zu haben, ist eins der wichtigsten Dinge überhaupt in Verhandlungen aus meiner Sicht.
Und warum spielen denn Emotionen in Verhandlungen so eine so große Rolle?
Naja, eine Sache haben wir ja gerade schon angesprochen. Wenn die Emotion heißt, ich möchte etwas unbedingt, dann kann ich das gar nicht mehr nur sachlich betrachten. Also jeder, der schon mal, was weiß ich, einen Gebrauchtwagen kaufen wollte und er hat das optimale Angebot gefunden und er ist genauso, wie man das haben will, wenig Kilometer auf dem Tacho und die Ausstattung stimmt und die Farbe stimmt und all so ein Kram. Mhm. Dann merkt man schon, dann hat man selber ja schon ganz viel Emotion. Ich will das jetzt unbedingt haben. Und dann wird man schwach in der Verhandlung. So, das ist eine Emotion, die da eine Rolle spielen kann. Und dann spielt eine ganz große Rolle auch, was habe ich mit dem Verhandlungspartner für eine Vorgeschichte, ne? Also wenn ich in der Familie verhandle zum Beispiel, wenn ich mit meinem Mann verhandle, weiß ich schon an vielen Stellen, wie der reagieren wird. Oder ich habe das Vorurteil, wie der reagieren wird. Und wie man das so kennt von der sich selbst erfüllenden Prophezeiung, dann kommt's auch so. Mhm. Oder wenn ich mit Arbeitskollegen zu verhandeln habe, genauso, dann habe ich mit denen ja auch eine Vorgeschichte. Und je nachdem, ob die gut oder schlecht ist, kommen mehr oder weniger negative Emotionen ins Spiel. Das können wir gar nicht raushalten. Wir haben ja in jeder Situation immer die beiden Ebenen, die emotionale und die sachliche Ebene. Und so natürlich auch in sämtlichen Gesprächen. Und wie wir wissen, sind 70-80% dessen, was uns steuert, diese Emotionen. Es gibt Gehirnforscher, die sagen sogar noch viel mehr. Also ich möchte mich da eigentlich mit einer Zahl gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Fakt ist, wir sind viel stärker von Emotionen gesteuert als von unserer Rationalität. Da sind wir gar nicht so gut, wie wir immer denken. Und deswegen lässt sich das nicht raushalten. Wenn die Emotionen positiv sind, ist alles gut. Aber wenn negative Emotionen ins Spiel kommen, weil ich denke, der ist sowieso ein Idiot oder der wird bestimmt wieder kleinlich sein, habe ich ja letztes Mal schon erlebt, ich habe noch Rechnungen mit den Leuten offen und so weiter, dann funkt mir das dazwischen und ist relativ schwierig rauszuhalten.
Und so ein Preis kann ja sehr variieren. Also beispielsweise bei Kleidung, da kommt es ja immer darauf an, wo ich das kaufe, beziehungsweise wann ich das kaufe. Also kaufe ich ein Kleidungsstück zu Beginn der Saison oder kaufe ich es beim Sale, wenn dann schon die nächste Kollektion unbedingt auf den Markt will, dann ist ja auch der Wert der Leistung für mich nicht mehr so hoch. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel beim Sale, ja, wenn ich beim Sale, nehmen wir mal an, zum Ende des Winters hin, ja, dann weiß ich ja, wenn ich einen Wintermantel kaufe, da im Sale, dass ich den jetzt nicht mehr so lange tragen kann, weil der Winter dauert nicht mehr so lange. Dann schmälert also sozusagen das Saisonende den Wert meines Mantels. Und was heißt denn sowas für mich als Anbieter eines Produkts oder als Angestellter, der ein höheres Gehalt haben will?
Also der Wert, den ein Produkt oder eine Leistung oder was Vergleichbares für meinen Verhandlungspartner hat, spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Ich komme ja jetzt eher so aus dem B2B-Vertrieb, aber da sind die Mechanismen ganz genau gleich. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade für eine Firma gearbeitet, die verkaufen Rohrreinigungen. Und das ist für die meisten Firmen so ein Nebenthema. Das weiß ich, wenn ich einen großen Industriebetrieb habe und ich muss da meine Leitungen mal wieder reinigen lassen, ja, das muss halt mal gemacht werden. Aber es hat keine besonders große Bedeutung. Das wirkt sich zum Beispiel bei Firmen so aus, dass du dann gar nicht mit wirklich hochrangigen Entscheidern zu tun hast und dass die Leute, mit denen du da verhandelst, manchmal gar nicht so fürchterlich viel zu sagen haben. Du kommst aber auch nicht an höhere Entscheider dran. So, und genauso ist natürlich die Dringlichkeit ein Thema, was in jeder Verhandlung eine Rolle spielt. Also wie du es jetzt gerade mit dem Mantel gesagt hast, ne? wenn ich am Anfang des Winters weiß, oh, ich will jetzt den Mantel für den ganzen Winter haben und ich habe keinen und ich brauche dringend einen, dann werde ich mit einer ganz anderen Preisbereitschaft an die Geschichte rangehen, als wenn ich weiß, ja, okay, ich nehme den jetzt mal da so mit, eigentlich brauche ich ihn jetzt nicht mehr, wer weiß, ob er mir nächstes Jahr noch gefällt. Mhm. Und ganz genauso ist es eben auch mit anderen Produkten im B2B-Bereich oder Technik, was auch immer, dass ich immer gucken muss, wie dringend brauche ich das eigentlich gerade. Also habe ich jetzt wirklich, ich bleibe jetzt mal wieder in der Firmenwelt, habe ich in meiner Firma gerade eine Notwendigkeit, eine Investition zu machen, weil, was weiß ich, eine Maschine wirklich kaputt ist und wenn wir jetzt nicht handeln, dann steht die Produktion, da kannst du dir überlegen, so ein Produktionsausfall kostet ein paar tausend Euro pro Minute, dann muss ich ganz schnell handeln. Auf Gehaltsverhandlungen, da habe ich jetzt etwas Mühe, es zu übertragen, weil wie gesagt, Gehaltsverhandlungen sind in der Regel eine sehr einseitige Angelegenheit. Also in der Regel habe ich eben keine Alternative. Und dann ist es sogar im engsten Betrachtungssinne für mich gar keine Verhandlung, sondern eher eine Bitte.
Worauf ich hinaus wollte, war, dass es ja nicht nur um den Preis geht, sondern auch noch um viele Zusatzfaktoren.
Immer.
Also das heißt, genau. Irgendwie, ich verkaufe ja noch andere Dinge mit. Vielleicht habe ich das nicht irgendwie klug genug gefragt.
Es ist völlig wurscht, Hauptsache wir finden uns. Also, zwei Punkte spielen da für mich mit. Also das eine ist dieses, welche Kriterien spielen eigentlich eine Rolle, damit derjenige, der jetzt was einkaufen will, den Wert für sich bemisst. So, das ist der eine Aspekt, den ich jetzt aus deiner Frage rausgehört habe. Also sprich, ich kaufe nicht nur, weil es billig ist, sondern auch, weil es bestimmte Dinge kann. Also, weiß ich, bleiben wir bei deinem Mantel, ne, dann hast du erstmal eine ganze Liste von Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor du dir den Preis überhaupt anguckst. Also vielleicht sagst du, der Mantel, weiß ich was, sollte rot sein, weil rot ist für mich gerade die Farbe der Farben und er muss auf jeden Fall bis zu den Knien gehen und warm genug sein und mir stehen und so weiter. Und diesen ganzen Kriterienkatalog, den hast du erstmal. Als letztes, wenn alle diese Kriterien erfüllt sind, dann guckst du, okay, und jetzt, welche Mäntel, die all diese Kriterien erfüllen, haben jetzt den besten Preis? So, das ist das eine, was ich rausgehört habe. Und jetzt, wenn wir beim Mantel sind, dann sind die Leistungen da auch mal irgendwann zu Ende. Ne, da kriege ich jetzt nicht noch ein Servicepaket dazu. Bei anderen Dingen schon eher. Also
genau. Darauf wollte ich hinaus, genau. Das heißt, andere haben da mehr Möglichkeiten. Wenn ich nur ein Kleidungsstück kaufe, kann ich vielleicht das Einkaufsgefühl, kaufe ich es jetzt im KDW oder kaufe ich es irgendwie in so einer Billigkaschemme, das ist natürlich ein Unterschied.
Genau. Und wenn ich zum Beispiel bei Burberry kaufe, meine Mutter hat vor, glaube ich, weiß ich, 40 Jahren mal einen Burberry Trenchcoat von meinem Vater geschenkt bekommen, dann kauft sie auch mit, dass sie auch heute da noch hingehen kann, wenn ihr eine Schnalle fehlt und die dann diese Schnalle noch haben und ihr die annähen und es kostet alles nichts zum Beispiel. Also es gibt schon bei gewissen Mänteln sogar Extras dazu, das stimmt. Bei vielen Produkten gibt es da natürlich eine ganze Menge an Extras dazu. Ein profanes Thema Auto, kannst du noch raushandeln, dass du noch die Fußmatten dazu kriegst, dass du den ersten Service dazu bekommst, ein Wintercheck, Scheibenwischer und.
Genau.
Das ist natürlich, das gibt einen Verhandlungsspielraum, wenn man sehr, sehr viele zusätzliche Verhandlungselemente noch finden kann. Also das empfehle ich auch Leuten immer, wenn die sich auf eine Verhandlung vorbereiten, dass sie sich das überlegen. Was habe ich denn noch alles zu bieten? Oder wenn ich eben einkaufen will, was kann ich denn noch alles fordern, wenn ich mit dem Preis nichts mehr machen kann? Das ist ganz wertvoll, sich das vorher zu überlegen. Genau, also ist doch gut, jetzt haben wir gleich drei Themen auf einmal abgearbeitet.
Ja, genau. Vielleicht war auch mein Beispiel ein bisschen abstrakt. Denken denn Menschen, die ein hohes Honorar fordern und das auch bekommen, anders über sich als diejenigen, die sich mit wenig zufrieden geben? Also mit anderen Worten, ist das Honorar eine Kopfsache?
Definitiv. Wie du ja weißt, weil du da auch schon mal dabei warst, mache ich ja auch Workshops zum Beispiel für Kollegen von uns, für Trainer, Berater etc., also für Menschen, die Honorar bekommen. Und da stelle ich immer wieder genau das fest, dass es gar nicht so sehr darum geht, wie gut jemand ist, sondern was er über sich selber denkt, was er selber wert ist. Und das macht den viel, viel größeren Unterschied. Es gibt Leute, die sind sicherlich gut, aber bestimmt nicht die allerbesten. Und trotzdem haben die irrsinnige Honorare. Und was ich aber noch viel mehr erlebe, sind Kollegen, wo ich denke, Mensch, die haben so viel Erfahrung, die sind so gut. Und die sind teilweise sogar so gut aufgestellt von ihrer Wirkung her, von ihrem Marketing her. Und die nehmen viel zu wenig Honorar. Das kann ja nur Kopfsache sein. Mhm. Weil gerade in eben solchen Branchen, wo Honorare üblich sind, wo es also um Expertise, Erfahrung geht, aber auch wirklich um darum geht, ist die Person die richtige, die jetzt hier für mein Unternehmen eine Beratung machen kann oder sowas oder für mich persönlich. Da gibt es ja gar keinen richtigen Preis. Also wer bestimmt den Preis? Vor allen Dingen derjenige, der ihn ausspricht. Und deswegen ist auch so der erste Tipp, wenn man mehr Honorar haben will, muss man mehr Honorar fordern. Aber das muss man sich eben auch trauen. Das ist die große Krux. Ich erinnere mich an einmal, da habe ich mal versucht, in der Schweiz eine Honorarschallgrenze zu überschreiten. Nämlich wollte mal über 4.000 Franken am Tag fordern. Für Trainings ist das in der Schweiz bis heute sehr ungewöhnlich. Also ich kenne ehrlich gesagt niemanden persönlich, der über 4.000 Franken hat. Und ich hatte mir aber in den Kopf gesetzt, ich probiere das jetzt mal. Und ich war einfach im Kopf noch nicht so weit. Hab mein Gespräch mit dem Kunden geführt. Es kam auf die Frage, was denn mein Tagessatz ist. Und ich habe gesagt, 4.200 Franken. Das habe ich auch noch ziemlich cool rübergebracht. Dann guckte er so komisch und sagte, oh, das ist aber viel. Und dann habe ich auch immer noch sehr cool geschafft zu sagen, ja, das bin ich aber auch wert. Da hat er sehr anerkennend geguckt und dann brach ich ein. Und dann habe ich angefangen, mich zu rechtfertigen. Ja, weil ich habe ja auch ganz viel Weiterbildung gemacht und ich mache ja auch dies und jenes. Und in dem Moment dachte ich, Hals, Maul, red nicht weiter. Aber es war natürlich schon alles zu spät. Also deswegen kenne ich das gut mit dem Kopfkino. Da habe ich es mir auch voll versaut. Ich habe dann auch den Kunden nicht mehr von mir überzeugen können, weil das habe ich echt versemmelt.
Okay.
Ich glaube, das geht ganz vielen so, dass es vor allem darum geht, glaube ich denn, dass ich das wert bin? Mhm. Und die Leute sind eben gerade in solchen Beratungsjobs oft viel mehr wert, als sie denken.
Ja, genau. Es gibt ja Berufsgruppen, die sagen, die können sich nicht, von denen sagt man ja, die könnten sich nicht so gut verkaufen. Ja, da fallen Künstler drunter, wir Frauen auch. Was rätst du denn diesen Berufsgruppen? Wie können die sich denn optimal auf eine Gehaltsverhandlung vorbereiten?
Auf eine Honorarverhandlung meinst du in
ja,
dem
genau.
Fall?
Na, eine ja, genau. Eine Honorarverhandlung okay. Ist das jetzt bei uns, aber natürlich auch Gehaltsverhandlungen, viele Menschen sind ja auch angestellt.
Ja, aber wieder, Achtung, zwei ganz unterschiedliche Dinge, das kannst du nicht in einen Topf schmeißen.
Ah, okay.
Eine Honorarverhandlung, da habe ich ja als Anbieter auch immer noch die Wahl zu sagen, gut, dann mache ich das Geschäft eben nicht, wenn ich nicht ein Honorar bekomme, mit dem ich auch leben kann. Mhm. Wenn du diese Wahl in deinem Job hast oder dir die zugestehst, dann ist es okay. Also wenn du sagst, wenn du angestellt bist und sagst, okay, wenn ich das Gehalt jetzt nicht bekomme, kündige ich. Dann ist die Situation vergleichbar. Aber das ist ja in der Regel nicht der Fall. In der Regel ist es so, dass die Leute den Job behalten wollen, aber trotzdem mal fragen möchten, ob sie mehr Geld haben wollen.
Aber ich kann ja was in die Waagschale werfen. Also das heißt, wenn ich da geschickt bin, kann es unter Umständen sein, dass ich das schaffe. Ich muss ja nicht immer gleich sagen, ich kündige. Also da gibt es ja so Zwischenstufen.
Also ich habe einen anderen Job oder ich habe ein anderes internes Angebot im Unternehmen bis jetzt noch nichts gefunden, was mir eine wirkliche Alternative bietet. Wenn wir mal ganz kurz bei diesem Thema bleiben und es damit vielleicht auch dann abschließen können. Was ich bei einer Gehaltsverhandlung natürlich als Möglichkeit immer habe, ist mir zu überlegen, was könnte ich denn sonst außer Gehalt rausholen? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mal grundsätzlich so eine Vorstellung, ich hätte jetzt gerne 500 Euro mehr Gehalt im Monat und will mal fragen, ob ich das bekommen kann. Dann kann ich mich eben im Vorfeld selber fragen, worum geht es mir denn eigentlich dabei? Geht es mir wirklich um das Geld? Dann habe ich vielleicht zum Beispiel die Alternative zu sagen, okay, wenn jetzt meine Firma mir nicht mehr Geld geben will oder kann, dann sollen sie mir die Möglichkeit geben, noch ein bisschen was woanders dazu zu verdienen, habe ich auch mehr Geld. Oder geht es mir vielleicht um was anderes? Geht es mir vielleicht um Anerkennung? Dann kann ich mir überlegen, wie kann ich denn diese Anerkennung noch bekommen? Mhm. Vielleicht bekomme ich irgendeine besonders prestigeträchtige Aufgabe in dem Unternehmen oder vielleicht bekomme ich eine tolle Weiterbildung oder vielleicht bekomme ich einen schicken Titel oder sowas, wenn Gehalt nicht geht. Also das sind die Möglichkeiten, die ich alternativ habe in einer Gehaltsverhandlung. Wenn ich nicht bereit bin zu sagen, okay, ich würde gegebenenfalls auch mal einen anderen Job nehmen. Ich empfehle Leuten durchaus, sich regelmäßig zu bewerben, mhm, auch wenn sie nicht vorhaben, den Job zu wechseln, um den eigenen Marktwert zu testen. So, und das sind alles so Dinge, die kann ich machen, um mich in der Gehaltsverhandlung zu stärken. Wenn ich ein Anbieter von irgendwas bin und ich will mein Honorar, meinen Preis, meinen Tagessatz, meinen Stundensatz, was auch immer verhandeln, dann bin ich in der Situation, dass ich sage, ich habe die Alternative zu sagen, ich mache den Auftrag nicht. Das macht einen, wenn man das wirklich, wenn man genug potenzielle Kunden hat, macht einen das recht frei in der Verhandlung. Dann kann ich auch eher mal was austesten. Dann kann ich eben auch sagen, gut, mein Kopfkino ist jetzt noch so bei Summe X, aber ich gönne mir jetzt mal bei dem nächsten Kunden, wo ich auch sage, ob ich den jetzt kriege oder nicht, ist jetzt nicht matchentscheidend. Ich gönne mir da mal ein Experiment und probiere jetzt mal einen anderen Tagessatz zu nennen oder ein anderes Honorar zu nennen. Und so habe ich dann die Chance, eben aus dieser Spirale auch rauszukommen. Bei den meisten Menschen und selbst bei den Kollegen, die wir zum Beispiel haben, die finanziell super erfolgreich sind, ist es nicht anders gelaufen. Die haben auch schrittweise immer erhöht, ne? Die sind auch nicht von, weiß ich, 2000 Euro auf 7,5 gegangen, sondern die sind von 2 auf 2,5 gegangen. Dann haben sie gesagt, so, jetzt nehme ich mir die 3000er Grenze vor. Und als sie gemerkt haben, das ging, haben sie sich mehr zugetraut. Man muss das ja auch noch erklären können. Man muss, mhm, das ja seinen bestehenden Kunden auch noch erklären, ja, können.
Klar. Und jetzt nehmen wir mal an, ich gehe in einer Verhandlung, vielleicht so ähnlich wie das Beispiel, was du gerade erzählt hast, gerade erwähnt hast, das mit den 4.200 Franken, und du hast einen bestimmten Preis vor Augen. Und wenn, mhm, du jetzt in diesem Fall beispielsweise einen Preisnachlass eingeräumt hättest, hätte das dich deine Glaubwürdigkeit gekostet?
Ja, definitiv. Also ich bin ein Feind von einfach so Preisnachlässen. Ich finde, jeder Preisnachlass muss entweder sehr gut begründbar sein, und es ist oft schwierig, eine gute Begründung zu finden, und noch besser gebe ich einen Preisnachlass überhaupt nur dann, wenn ich eine Gegenleistung bekomme. Mhm. Also wenn jetzt, was weiß ich was, mein Kunde mir ganz viele Tage abkauft, dann können wir mal über den Preis reden. Bei mir ehrlich gesagt nicht, weil meine Tagessätze sind nicht verhandelbar. Mhm. Aber es sind Konstruktionen vorstellbar, wo das geht. Also wenn jetzt ein Kunde sagt, ich kaufe dir hier 10-mal dasselbe Seminar ab, dann können wir zum Beispiel sagen, okay, wir machen, rechnen die Vorbereitung separat, und weil ich dann immer dasselbe abarbeiten kann, gehe ich mit dem Tagessatz ein bisschen runter. Oder ich, mhm, kann mir vorstellen, weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ich als Schauspieler sehr viele Drehtage bekomme zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass man dann mit dem Tagessatz auch ein bisschen was macht. Mhm. Weiß ich aber nicht, ob das bei euch üblich ist, aber wäre für mich jetzt okay. Ja.
Weil kommt immer drauf an.
Kommt drauf an. Mhm. Und auch wieder auf den Marktwert.
Ja,
ne?
Natürlich.
Wenn ich überhaupt nicht nötig habe, und dann mache ich das nicht. Nee. Also ich finde es auch cool, ich handhabe das hinterher inzwischen so, dass ich mit meinen Kunden fast gar nicht mehr verhandle.
Aha, okay.
Ich habe Streichposten bei mir. Also ich habe in meinen Angeboten immer ganz bewusst Dinge drin, die ich sowieso nicht machen will. Teilnehmerunterlagen. Ich hasse Teilnehmerunterlagen.
Mhm. Oh ja, verstehe ich.
Die sind aufwendig zu machen. Man muss sie eigentlich immer wieder überarbeiten. Da habe ich keinen Bock zu. Und deswegen mache ich die immer richtig teuer. Also pro Teilnehmer kostet so ein Ding dann 30 Euro. Da kommt dann schnell Geld zusammen. Und dann sind die Kunden ganz schnell dabei zu sagen, ja, brauchen wir die denn unbedingt? Nein, brauchen wir nicht. Und bups, sind wir mit dem Preis unten und ich bin die arbeitslos.
Geschickt.
Dann als Alternative immer mein Buch mit drin stehen im Angebot. Das ist dann sogar günstiger als die Teilnehmerunterlagen, weil es für mich auch weniger Arbeit ist. Aha. Und dann kann ich oft noch mein Buch gut platzieren insofern. So, aha. Aber an solchen Sachen eher gucke ich dann, wo können wir noch ein bisschen Leistung streichen, wenn es ganz eng wird, weil ein Budget einzuhalten ist zum Beispiel, dann drücke ich manchmal auch ein Auge zu und dann werde ich aber nicht meine Tagessätze reduzieren, sondern immer irgendwelche Nebenleistungen. Also was weiß ich, ein Vorbereitungsgespräch mache ich dann halt mal ein bisschen günstiger. Aber der Kunde muss dann meistens auch federn lassen, indem wir zum Beispiel dieses Vorbereitungsgespräch dann auch nicht mehr vor Ort machen, sondern nur am Telefon oder nicht mehr 4 Stunden, sondern nur 3. Und so komme ich dann auch ein bisschen entgegen, aber mein Kunde muss dann auch was dafür tun. Und so halte ich meine Glaubwürdigkeit. Ah, okay. Weil die Frage ist ja immer, wenn ich einfach so mit dem Preis nachgebe, wo kam denn die Kohle her? Habe ich die einkalkuliert? Hätte ich den Kunden jetzt beschissen, wenn er nicht gefragt hätte? Dieser Gedanke, der geht da nicht mehr aus dem Kopf. Der Kunde lernt, er muss bei mir immer verhandeln, weil ja noch Luft drin ist. Also das finde ich nicht glaubwürdig.
Und welche Fehler kann ich denn bei einer Preisverhandlung machen? Was gibt's noch?
Also für mich ist das der beste Tipp, den ich geben kann, lass dir Zeit. Entscheide nicht sofort. Die meisten Fehler in einer Preisverhandlung macht man deswegen, weil man überhastet antwortet. Ich habe zum Beispiel viele Verhandlungen am Telefon, weil die Kunden haben dann das Angebot bekommen und dann telefonieren wir eben nochmal und reden über die Preise. Und ich habe in der Vergangenheit 1-2 Mal den Fehler gemacht, dann sofort auf den Vorschlag eines Kunden zu antworten. Also der sagt dann, ja, können wir nicht da das und das noch machen. Und wenn ich dann sofort reagiere, gebe ich meistens mehr Geld aus, als wenn ich sage, ich denk mal drüber nach. Im Moment sehe ich keine Möglichkeit, also da empfehle ich immer pessimistisch vertagen. Im Moment sehe ich keine Möglichkeit, aber ich mache mir nochmal Gedanken, ob mir irgendwas einfällt. Wir telefonieren wieder. Mhm. Und dann lege ich einen Hörer auf und dann mache ich mir auch wirklich Gedanken. Und dann fallen mir oft so ganz kreative Dinge ein. Also beispielsweise habe ich einem Kunden, wo es wirklich noch um 500 Franken ging, das war auch ein Budget und er wollte unbedingt in dem Budget bleiben und wir hatten noch 500 Franken Differenz. Dem habe ich vorgeschlagen, gib mir Kontakte zu deinen Geschäftspartnern, zu 3 Geschäftspartnern, ruf die vorher an, kündige mich an, empfehle mich und dann gebe ich mit den 500 Franken noch nach. Und das hat er auch gemacht. Mhm. Und ich hatte dann 3 Termine, was für mich natürlich viel mehr wert ist als 500 Franken, wenn ich was draus mache. Und trotzdem konnten wir uns halt so auf die Summe einigen. Und so eine Sachen würden mir nie einfallen direkt am Telefon.
Klasse.
Ja, es muss zwar gar nicht so kreativ sein, es geht auch einfach manchmal drum, was weiß ich, okay, bin ich überhaupt bereit, noch irgendwo nachzugeben oder gibt's noch irgendeine Position, wo ich dem Kunden vorschlagen kann, dass er die zum Beispiel nicht dazu nimmt und solche Geschichten, das kann man alles in Ruhe überlegen. Also das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Man darf sich auch vom Kunden da nicht unter Druck setzen lassen, dass man sofort Antworten geben muss. Das entscheidet man immer selber. Mhm. Ich kann auch, wenn wir vor Ort verhandeln, ich kann auch sagen, ich brauche jetzt mal eine Viertelstunde, ich muss noch mal kalkulieren oder ich kann sagen, wir vertagen das Ergebnis jetzt, wir treffen uns noch mal, das ist alles möglich und wenn es um viel Geld geht, sollte man das auch immer tun. Es hat auch wieder, also unter anderem, was mit Glaubwürdigkeit zu tun, weil damit signalisiere ich eben auch, ich habe das hier nicht eingeplant. Ich habe das nicht in petto gehabt. Weißt du, genauso wie mit diesem ich gebe einfach so einen Preisnachlass. Das ist genau dasselbe. Wenn ich dann sitze am Tisch, ich grübel, ich denke, aber ich sage trotz allem am Tisch jetzt plötzlich, okay, dann machen wir es so und so, dann muss ich das ja vorher irgendwie einkalkuliert haben oder es ist mir nicht so wichtig. Das ist ganz wichtig. Und ein paar Sachen haben wir schon gesagt, aber ich fasse die gerne nochmal zusammen.
Ja, gern.
Sich vorbereiten auf alles, was man noch so rundum verhandeln kann, denn ich sage immer, besser einen Naturalrabatt geben, also noch was extra, noch eine Serviceleistung, eine kleine obendrauf, statt den Preis des Hauptprodukts kaputt zu machen. Das ist noch ganz wichtig. Sich vorher Schmerzgrenzen setzen. Also ich muss mir überlegen, wann steige ich aus der Verhandlung. wie weit könnte ich eventuell gehen und wo höre ich aber auch auf und sage ganz klar, nee, tut mir leid, dann kommen wir nicht zusammen. Das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp.
Was ist denn, wenn die Verhandlung sich nicht mehr weiter bewegt, wenn die stecken bleibt? Also würdest du auch dann eine Pause empfehlen?
Das ist eine Möglichkeit. Da kommt es jetzt wieder drauf an, warum bleibt die stecken? Und wenn es Emotionen sind, dann kann die Pause tatsächlich gut tun. Und das kann man ja sogar, wenn man jetzt eine längere Sitzung hat, dann macht man einfach mal eine Kaffeepause zum Beispiel. Das tut dann schon mal gut. Oder es kann durchaus auch Sinn machen, eine Verhandlung wirklich zu vertagen. Da kommen oft viel bessere Ergebnisse bei raus, wenn man noch mal einen Tag Zeit hat, zwischendurch sich drüber Gedanken zu machen. Es kann aber auch einfach sein, dass man in so einer Argumentationsschleife gelandet ist. Also das ist aus meiner Sicht auch eine ganz häufige Ursache für eine Verhandlungssackgasse. Jeder hat seine Argumente und bringt die immer wieder und dann bringt der andere wieder seine Argumente und so weiter. Und das, wenn man das mal beobachtet, das passiert in Gesprächen gar nicht so selten, dass wir einander dann nicht mehr zuhören, dass wir auch nur immer abwarten, bis der andere fertig ist, damit wir unseres nochmal sagen können. Und wir haben immer das Gefühl, wir sagen noch was Neues, tun wir aber oft gar nicht. Wenn man in so eine Sackgasse gerät, dann ist der Tipp, versetz dich mal auf die Seite des anderen und sprich mal aus, was der denkt. Also sogenanntes Spiegeln. Entweder argumentativ, indem ich sage, so, ich will jetzt nochmal Ihre Argumente verstehen. Sie meinen also erstens, zweitens, drittens. Das zeigt erstens meinem Gesprächspartner, dass ich endlich seine Argumente mal wirklich an mich ranlasse. Und zweitens ist es auch genau das, was passiert. Nämlich das erste Mal muss ich mich mit den Argumenten des Gegenübers wirklich auseinandersetzen. Und das bringt meistens eine Riesenwende. Und die zweite Sache, wie ich es mache, das Spiegeln machen kann, ist emotional, indem ich nämlich sage, was für Gefühle vermute ich gerade bei dem anderen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt für Sie hier die Situation ganz schön nervend ist. Sie fordern von mir eigentlich die ganze Zeit eine Lösung und aus Ihrer Sicht habe ich die Ihnen noch nicht bringen können. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie das gerade als sehr anstrengend empfinden. Und da bekomme ich plötzlich eine ganz andere Reaktion, als ich die ganze Zeit vorher bekommen habe. Mein Gegenüber wird dann nämlich sagen, ja genau, oder nee, so ist es nicht, aber es ist so und so. Und dann kann ich an einem ganz anderen Punkt wieder ansetzen. Also das ist aus meiner Sicht das fast noch wirkungsvollere Mittel in einer Verhandlung bedeutet, aber ich muss dabei innerlich relativ ruhig sein können. Wenn ich selber hoch aufgebracht bin, werde ich das wahrscheinlich nicht hinkriegen.
Gibt's denn auch ein Buch von dir über das Verhandeln?
Also ein großes noch nicht. Bis jetzt sind alle meine Bücher übers Verkaufen, wobei da natürlich auch immer Verhandlungen mit eine Rolle spielen. Insofern lohnen sie sich auch alle dazu zu lesen. Es gibt aber ein E-Book auf meiner Homepage, wo sich es um Verhandlungen
dreht. Ja. Sagst du die nochmal kurz, deine Homepage?
Die ist www.franziskabrandbiesler.ch und mein Name einfach komplett durchgeschrieben, ohne Zeichen dazwischen. www.franziskabrandbiesler.ch.
Und da kann man dein E-Book zum Thema Verhandeln
bekommen. Richtig, genau.
Super.
Da bitte auf Publikationen gehen und dann sind alle Publikationen aufgezählt und unter anderem eben auch das Verhandlungsbuch, das der kleinen Gegenleistung, dass man sich in meinen Newsletter einträgt, der aber meiner Meinung nach sehr lesenswert ist, bekommt man dann das E-Book und wenn der Newsletter halt doch nicht nützlich ist, weil er sich an Verkäufer wendet und das natürlich nicht alle sind, dann kann man den auch wieder abbestellen und hat das E-Book dann trotzdem.
Ach toll.
Insofern sind alle herzlich eingeladen. Und das ist wirklich so für Verhandlungen in allen Lebenslagen. Da geht es dann auch noch um Verhandlungstypen. Und ich habe ganz viele Alltagsbeispiele da drin, wie Urlaubsverhandlungen und sowas. Und es liest sich auch ganz, ganz gut, denke ich.
Ach toll, super.
Ja.
Super. Vielen, vielen Dank. Also an alle Hörer, bitte geht auf die Homepage, ladet euch das E-Book runter.
Ja, sehr gerne.
Okay, ich werde das auch nochmal in meinem Hörerservice, werde ich das auch nochmal verlinken. Ich danke dir vielmals für deine spannenden Antworten und für deine Zeit, die du dir genommen hast, Franziska.
Sehr gerne, Birgit.
Ja, das war's für heute. Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen wollen, Sie können sich auf meiner Homepage für meinen Hörerservice eintragen, und zwar mit Ihrer Mailadresse unter www.birgit-schürmann.com/podcast, Schürmann mit UE. Besuchen Sie mich auf Facebook, ich freue mich. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er für Sie hilfreich war, ich freue mich ebenfalls über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Vielen Dank. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, Ihre Birgit Schürmann. We'll be right back.